Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Dieses Mal live von der CES, von der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Die findet ja immer quasi als erstes Event der Branche im neuen Jahr statt. Das ist natürlich dieses Jahr nicht anders. Und ich muss sagen, dieses Jahr war die CES aus Sicht der Themen, die wir bei Teltarif.de in erster Linie berichten, wesentlich interessanter als in den Vorjahren. Wir haben beispielsweise einen ersten echten Ausblick auf 5G gesehen. Wir haben erste Ankündigungen von namhaften Herstellern, die sagen, ja, wir bringen dieses Jahr 5G-Smartphones auf den Markt, namentlich zum Beispiel LG. Wie immer am Pressetag morgens, mitten in der Nacht, würden manche sagen, ich auch, um 8 Uhr die Pressekonferenz. Ja, und direkt zum Auftakt der Paukenschlag, wir wollen als einer der ersten in diesem Jahr ein 5G-Smartphone auf den Markt bringen, muss ich ehrlich sagen, hätte ich so nicht erwartet. Das gleiche dann am gleichen Tag um 14 Uhr von Samsung. Ja, wir bringen dieses Jahr ein 5G-Smartphone auf den Markt. Die haben jetzt nicht so drauf Wert gelegt, wir wollen einer der ersten sein, aber im Prinzip schon. Qualcomm wiederum, das ist ja die Firma, von der die Chipsätze für die ersten 5G-Smartphones kommen werden. Die haben gesagt, also insgesamt rechnen sie damit, dass im Laufe des Jahres etwa 30 verschiedene Smartphone-Modelle auf den Markt kommen, die den neuen 5G-Mobilfunkstandard unterstützen. Das ist doch eine ganze Menge. Da muss ich sagen, da bin ich persönlich kalt erwischt worden. Ich hätte damit dieses Jahr nicht gerechnet. Ja, in den USA gibt es 5G schon. Dort in einigen Städten, AT&T zum Beispiel. Aber ich habe jetzt gedacht, naja gut, es wird vielleicht irgendwann Modem geben. Ich kann mich erinnern, als UMTS damals in Deutschland neu war, fing das auch an ohne ein einziges Handy. Nein, es gab damals noch diese PCMCIe-Einschubkarten für das Laptop, die man als Modem verwenden konnte. Damals mit 384 Kilobit pro Sekunde als maximaler Übertragungsgeschwindigkeit. Und ich dachte mir, naja gut, kommt wahrscheinlich so ein MiFi oder wegen mir ein Surfstick oder irgendwas in der Art erstmal. Nein! Es kommen richtig viele Smartphones auch im Laufe des Jahres schon auf den Markt. Warten wir es ab. Vielleicht könnte ich mir zumindest vorstellen, ist der Mobile World Congress dann Ende Februar schon das Event, auf dem wir dann mehr zu diesen Plänen erfahren werden. Aber ich habe es ja bereits erwähnt gerade, in den USA gibt es 5G bereits in einigen Städten. AT&T ist damit angefangen, letztes Jahr, Ende letzten Jahres kann man sagen, und ein Smartphone gibt es noch nicht, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, das Netz auch zu nutzen, und zwar mit einem MiFi, mit einem mobilen Hotspot. Der kommt von Netgear, ist der Mobile Router 5G, und der sieht im Endeffekt so aus wie der Nighthawk M1, den wir bei Teltarif.de im vergangenen Jahr auch mal getestet haben, der seit Frühjahr 2018 auch in Deutschland auf dem Markt ist. Ein sehr, sehr gutes Gerät für LTE und UMTS. Ich bin ja regelmäßig im Prinzip zwischen Homeoffice im Rhein-Main-Gebiet und der Redaktion in Berlin im Zug unterwegs. Und ich muss sagen, ich habe mit günstigen Alternativen verschiedener anderer Hersteller deutlich schlechtere Erfahrungen gemacht. Bei Tempo 250 oder 300 im ICE, da steht dann die Verbindung teilweise, während der Nighthawk M1 im gleichen Netz unter gleichen Bedingungen tatsächlich noch Datendurchsatz rausholt. Man merkt es natürlich auch am Preis, der ist ein bisschen teurer als die Konkurrenzmodelle, aber ich muss sagen, das steht dann doch für Qualität und die ist dann ihren Preis auch wirklich wert. Noch etwas teurer, der Nighthawk M1 liegt so bei knappen 300 Euro momentan im freien Handel. Noch etwas teurer ist dieses besagte 5G-Modem, das hier auf der CES auch gesehen wurde, das wir uns auch angeguckt haben. Habe ich mir ja im Prinzip ein Dummy angesehen, weil ein funktionierendes Modell hatten die jetzt nicht dabei. Hätte aber ohnehin nicht viel gebracht, denn in Las Vegas gibt's das 5G-Netz noch gar nicht. In Houston, Texas zum Beispiel, hätte man da die CES veranstaltet, dort wäre 5G tatsächlich auch schon verfügbar gewesen. 499 US-Dollar soll das Ganze kosten und ich meine so um die 70, 80 US-Dollar pro Monat ein Vertrag mit 15 Gigabyte Datenvolumen. Ich habe jetzt keine Informationen dazu, welche Datenraten AT&T da maximal anbietet, aber es ist schon nicht ganz billig. Also zum Vergleich, wenn ich in den Vereinigten Staaten bin, habe ich immer einen Tarif von T-Mobile. Das ist ein 75-Dollar Tarif, 75 Dollar im Monat. Und dafür habe ich aber eine Flatrate für Sprache und Text, also für Telefonie und SMS innerhalb der USA. Und habe im Endeffekt eine echte Internet-Flatrate, was im Prinzip eine Mogelpackung ist, aber 50 GB ist ja auch nicht so schlecht. Also 50 GB wirklich komplett frei und danach wird man in der Priorität im Netz runtergestuft. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass man dann wirklich gedrosselt wird, hart gedrosselt wird. Wenn also, ich sag mal, nachts um zwei sowieso sonst niemand in der gleichen Zelle surft, dann hat man auch die volle Bandbreite zur Verfügung. Wenn allerdings auf einer CES jetzt richtig viel Betrieb ist, kann es dann auch mal sein, dass man entsprechend langsameren Internetzugang zur Verfügung hat. Und das ist natürlich dann logischerweise auch klar. Ja, aber 5G ist nur eines der Themen. Es gibt ein anderes Gerät, das mich absolut begeistert hat. Und das kommt von einer englischen Firma. Und das ist ein Gerät, das vom Design her, muss ich sagen, an Smartphones erinnert, wie wir sie vor vielen, vielen Jahren von der Firma Nokia gesehen haben, nämlich der Communicator. Und es gibt tatsächlich einen neuen, wenn man so will, Nokia Communicator, der aber nicht von Nokia kommt und der auch nicht mit dem alten Symbian-Betriebssystem ausgestattet ist, wie wir es halt eben von Nokia kannten. Nein, ein englisches Start-up ist im Endeffekt verantwortlich für den neuen Communicator, der tatsächlich im Sommer auf den Markt kommen soll. Planet Computers heißt das Unternehmen, das das Gerät herstellt. Und das Gerät nennt sich Cosmo Communicator. Es ist kompatibel mit Android 9, also mit der aktuellen Android-Version, kann aber per Dual-Boot auch mit einem zweiten Betriebssystem ausgestattet werden. Und da ist man sogar als User relativ flexibel. Es gehen verschiedene Linux-Distributionen, also das sieht tatsächlich dann aus wie auf dem Rechner. Ich habe da eine Shell im Fenster und kann sogar mehrere Programme parallel und so weiter. Also ich muss sagen, das hat mich wirklich beeindruckt, das kleine Gerät. Sailfish geht auch. Wir haben ja vor einigen Wochen, Ende vergangenen Jahres, haben wir ja Sailfish OS auf Basis eines Sony-Telefons bei teltarif.de mal kurz uns angeschaut. Also ich muss sagen, dieses Gerät hat mir persönlich sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen unhandlich. Also die Original-Communicator von Nokia, die waren doch etwas kleiner. Das ist schon mehr ein Micro-Notebook, mit dem man auch noch telefonieren kann, sage ich mal. Aber durchaus ein interessantes Gerät. Aber 799 Euro, es hat auch seinen Preis. Kommt aber auch auf den deutschen Markt. Wie gesagt, ab Juli voraussichtlich. Ursprünglich hieß es mal Mai, dann Juni, jetzt heißt es Juli. Also ich sag mal ganz grob Sommer. 799 Euro, auch mit Querztastatur. Das heißt, wir bekommen in Deutschland dieses Gerät auch mit deutschem Tastaturlayout. Und ich habe mit Leuten von der Firma gesprochen, direkt am Start der CES auf dem Unveiled-Event, das ja immer quasi sogar zwei Tage vor der offiziellen Messeeröffnung stattfindet. Und die sagten, ja, Deutschland ist einer unserer wichtigsten Märkte sogar. Also kann man definitiv davon ausgehen, das Ding kommt auf den deutschen Markt und bekommt auch im Endeffekt ein deutsches Tastaturlayout, ist für mich persönlich wirklich das Highlight. Ist aber sicherlich Ansichtssache. Viele sagen, na, Tastatur, Smartphone, das ist 1980, braucht man nicht mehr, so ungefähr. Ich muss aber sagen, ich persönlich für Produktivität schätze das, muss allerdings einräumen, dass mir heutzutage sogar fast ein BlackBerry Key 2 lieber ist, weil er einfach handlicher ist, ja. So ein Klappcomputer im Mikroformat, gut und schön, aber damit jetzt stehend auf einer Messe, auf einer Pressekonferenz einen Artikel schreiben, das ist dann schwierig. Da habe ich das gleiche Problem wie am richtigen Laptop. Wer hält mir das Ding, während ich es schreiben will? Währenddessen bei so einem BlackBerry, das halte ich in der Hand und tippe mit dem Daumen zum Beispiel. Das ist überhaupt kein Problem. Hatte ich sogar, dass ich praktisch zwischen zwei Pressekonferenzen in der Warteschlange der nächsten Pressekonferenz war, dort dann auf dem BlackBerry Key 2 eine komplette News geschrieben habe. Eben zum Beispiel das mit den 30 Smartphones mit 5G, die Qualcomm für dieses Jahr angekündigt hat. Und ich muss sagen, ich komme damit hervorragend zurecht. Ich möchte das nicht auf einem Touchscreen erledigen. Würde mit Sicherheit niemals hinhauen. Jedenfalls nicht, wenn es um einen doch relativ ausführlichen Text geht. Ebenfalls interessant fand ich auf der CES das Acer Swift 7. Das ist ein neues Windows-Notebook. Und zwar ein wirklich sehr, sehr smartes Gerät. Es wiegt 890 Gramm. Ist damit noch ein bisschen leichter als das MacBook 12 Zoll. Es ist nicht mal ganz 1 Zentimeter hoch. Und ich sage ganz ehrlich, wer das nicht ins Reisegepäck bekommt, dem kann ich auch nicht helfen. Also das ist wirklich etwas ultra leicht, ultra dünn, ultra portabel und dennoch wirklich gut verarbeitet. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, ja, das ist so dünn, das bricht mir morgen auseinander oder wie beim iPad Pro aktuelle Diskussion, das verbiegt sich dann schnell oder kommt schon verbogen aus der Produktion. Nein, diesen Eindruck hatte ich vom Acer Swift 7 nicht. Das hat mir alles in allem wirklich gut gefallen. Ist mit Sicherheit einer der Stars. Es haben viele andere Hersteller, auch Asus zum Beispiel, haben Notebooks vorgestellt, wo sie gesagt haben, das wollen wir speziell anbieten für als Reisebegleiter sozusagen, das soll möglichst leicht und möglichst dünn sein, damit das möglichst im Reisegepäck nicht aufträgt. Aber das Acer Swift 7, muss ich sagen, hat da wirklich den Thron im Prinzip erobert. Unter vielen, vielen anderen, auch Lenovo hat einige ThinkPads, oder zwei neue ThinkPads-Modelle vorgeführt. Ist ja auch ganz bekannt in diesem Bereich, gerade wenn es um solche ultra-portablen Notebooks geht. Auch wirklich schöne Geräte, aber ja, kann man sich drum streiten, wer jetzt besser ist. Lenovo hat eine andere Messe-Neuheit noch gehabt. Wir haben es auf teltarif.de ja auch schon thematisiert, und zwar eine Smart Clock. Ich habe das jetzt in der News als Radiowecker 2.0 bezeichnet. Das ist nämlich wirklich die praktisch der Google Home oder Google Home Mini oder Vergleichbares für den Nachttisch. Mit integriertem 4-Zoll-Display, zeigt standardmäßig wie jeder Radiowecker die Uhrzeit an, kann aber auch die Wettervorhersage anzeigen, kann den nächsten Termin, den man hat, anzeigen. Man kann per Sprachsteuerung, wie gesagt, Google Assistant ist integriert. Man kann per Sprachsteuerung dann vielleicht die Heizung im Wohnzimmer einschalten oder das Licht in der Küche, das man vergessen hat, kann man ausschalten. Man kann Webradio darüber hören. Man kann natürlich auch seine Musikstreaming-Dienste nutzen. Mit Chromecast funktioniert es auch. Also muss sagen, das Ding hat mir doch recht gut gefallen. Hat am Ende oder auf der Rückseite auch noch eine USB-Typ-A-Buchse, um da ein Ladekabel fürs Handy anzuschließen. Das fand ich wiederum schon wieder so ein kleines bisschen unlogisch, weil Lenovo sagt einerseits, ja, die Leute haben ja immer Probleme mit dem Einschlafen, vor allen Dingen auch, weil sie bis ins Bett noch E-Mails checken, auf Facebook unterwegs sind und so weiter. Und das ist natürlich nicht gut. Aber andererseits, und das wollen wir eben mit der Smart Clock abschaffen, da können die Leute auch noch ihre Dienste nutzen, aber eben sprachgesteuert, sie können die Augen schon zumachen und so weiter. Ja, aber wenn sie dann trotzdem das Handy am Bett haben, weiß ich nicht, ob dann dieser tatsächliche Effekt, man nutzt es dann nicht und nutzt ausschließlich die smarte Uhr sozusagen, ob der Effekt dann sich so einstellt, weiß ich nicht. Hätte ich vielleicht anders gelöst, hätte ich vielleicht die Buchse weggelassen, aber gut, als Option, was soll's, ist es natürlich auch nicht schlecht. Eine andere Sache, die jetzt nicht ganz Kernthema von teltarif.de ist LG. LG zeigt einen Fernseher mit Display, das komplett eingerollt werden kann. Also das ist praktisch eine Kiste. Die ist eine Soundbar und ich drücke jetzt auf der Fernbedienung, möchte erst das Programm gucken und dann fährt das Display aus und zeigt das entsprechende Fernsehprogramm. 4K OLED-Display, komplett im Gehäuse, das wie gesagt gleichzeitig auch eine Soundbar ist, verschwindet, geht sehr, sehr schnell, geht relativ geräuschlos und ich muss sagen, das hat mich von der Technik her vor allen Dingen beeindruckt. Das Display kann komplett ausgefahren werden. Macht für Fernsehen oder für Netflix und ähnliches wahrscheinlich Sinn. Aber man kann es auch so auf verschiedenen Zwischenstufen nutzen. Also zum Beispiel, ich höre gerade Spotify über diesen Fernseher. Da reicht es mir ja, wenn ich irgendwo eine Zeile dargestellt bekomme. Wir hören gerade Bryan Adams oder wie auch immer. dann brauche ich nicht die komplette Fläche. Idee hinter diesem Gerät laut LG ist ganz klar, man sagt, die Displays im Fernseher werden immer größer. 55 Zoll, 65 Zoll. Samsung haben wir auf der Messe jetzt gerade ein Display mit 98 Zoll. Da müsste man das passende Wohnzimmer erstmal bauen. In vielen Fällen ist es zumindest so, würde ich mal behaupten. Ja, aber die Leute von LG sagen, diese Displays, wenn sie da dunkel an der Wand hängen, sind potthässlich, verunstalten das Wohnzimmer, und genau das wollen wir nicht. Wir wollen im Prinzip die Ästhetik ins Wohnzimmer zurückbringen, so ungefähr. Sprich, das Display wird ausgefahren, wenn es gerade gebraucht wird, und es verschwindet bitte in der Soundbar, wenn es gerade keiner braucht. Ist eine sicherlich gute Idee. Allerdings, ja, sie wollten mit dem Preis noch nicht so richtig rausrücken. Also andere vergleichbare LG-Fernseher von der Ausstattung her, jetzt mal unabhängig vom Display, die kosten auch schon so 4.000, 5.000 Euro. Wenn ich mir jetzt dieses Display dazu noch angucke, also ich hatte ein Pressegespräch bei LG, die haben sich nicht so richtig drauf eingelassen, womit man preislich rechnen muss. Also ich bin ja fast der Ansicht, unter fünfstellig wird das wahrscheinlich eng. Also mal eben Schnäppchen im Elektronik-Discounter um die Ecke, zum Weihnachtsgeschäft sehe ich da noch nicht, aber zum Weihnachtsgeschäft soll das Gerät auch tatsächlich dann verfügbar sein. 4K-Auflösung übrigens. LG hat wie die anderen auch natürlich auch 8K-Fernseher vorgeführt. Samsung gibt sich da richtig Mühe mit Hochskalieren praktisch auf Inhalte, die es nur in Full HD oder in 4K gibt, auf 8K hochzuskalieren. Samsung zeigt auch Fernseher mit Displays, die speziell darauf optimiert wurden, dass die Blickwinkelstabilität möglichst gut ist. Micro-LED heißt hier das Stichwort. Und ich muss sagen, das ist wirklich beeindruckend. Also man kann das sehen, das Display fährt praktisch hin und her, sodass man immer mal, also praktisch frontal drauf schaut oder eben wirklich nur ganz seitlich. Und selbst dann noch wirklich gute Qualität. Das ist durchaus beeindruckend. Sollte man je nach Wohnzimmer entsprechend dann auch vorsehen. Tja, und dann wäre da noch das faltbare Smartphone. Wir reden seit Monaten davon. Wir sind im letzten Podcast des vergangenen Jahres schon drauf eingegangen. Wir erinnern uns, Kai hat sich gewünscht, dass das Display faltbar ist, und das gibt's jetzt. Aber nicht von Samsung, auch nicht von LG, auch nicht von Sony oder keine Ahnung von welchem großen Hersteller, sondern von einem Unternehmen, ich bin ganz ehrlich, von dem ich bis zu dieser Messe nie was gehört hat. Ein chinesisches Start-up sozusagen. Und das Handy heißt FlexPi. Nie vorher von gehört. Gibt es in China wohl auch schon seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten. Richtet sich momentan hauptsächlich an Entwickler. Soll aber Ende des Jahres dann tatsächlich auch für die breite Masse der Bevölkerung auf den Markt kommen. Es ist nicht gerade billig, also um die 1350, 1400 Euro muss man momentan für das aktuelle Modell hinlegen. Und ich muss ehrlich sagen, Kaufwarnung. Das ist eine aus meiner Sicht ganz interessante Konzeptstudie von wegen, ja, das geht. Man hat den Vorteil, man hat ein Tablet und ein Handy in einem. Das Tablet ist mit 7,8 Zoll für Tablet-Verhältnisse relativ klein. Wenn ich das zusammenfalte, ist das Handy immer noch recht groß und unförmig und vor allen Dingen die Software auf dem Gerät. Da muss ich wirklich sagen, lieber Hersteller, dass du das so auf der Messe zeigst, schäm dich. Es ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Also es läuft Android 9 Pi auf dem Gerät, aber es ist wirklich ultra langsam, immer wieder Funktionsfehler und ähnliche Geschichten. Also das Gerät ist so, wie gesagt, aus meiner Sicht ein netter Werbegag, eine Konzeptstudie. Und wenn das erst Ende des Jahres auf den Markt kommen soll, bis dahin kann man natürlich noch jede Menge verbessern, überhaupt keine Frage. Aber aktuell, es gibt den Boah-Effekt, wenn man wirklich sieht, wie sich dieses Display zusammenklappt oder wie man es wieder auseinander bekommt, ja, so mit den Händen. Ist ein bisschen schwergängig, aber ist vielleicht auch ganz gut, weil wenn man das 10-mal am Tag macht oder keine Ahnung wie oft und das über Jahre verwenden möchte, muss es ja über diese Jahre auch stabil sein. 200.000 Mal, sagt der Hersteller, kann man das auf- und zuklappen, ohne dass es kaputt geht. So viel Zeit habe ich mir jetzt nicht genommen, um das auszuprobieren, aber man glaube es dem Hersteller mal. Ist wirklich so, um es mal gesehen zu haben, ja, das geht. Ist es eine feine Sache, aber ansonsten denke ich mal, es ist eher ein Konzept. Und bis wirklich ernsthaft sinnvoll nutzbare Geräte in der Form herauskommen, es kommt nicht von ungefähr, dass Samsung und Co. in der Hinsicht bisher nur angekündigt haben, aber noch nichts geliefert haben. Ja, alles in allem, man kann wirklich sagen, die CES 2019, sie ist wirklich sehr interessant. Sie ist deutlich spannender gewesen, auch aus unserer Sicht, als die Messen zuvor, auch wenn nicht alles gekommen ist, womit man im Vorfeld gerechnet hat. Wir haben ja damit gerechnet, dass von Sony zwei Einsteiger-Smartphones auf den Markt kommen. Da ist nichts passiert. Dafür hat Alcatel zwei Geräte gebracht, die allerdings wirklich, also die kann man eigentlich nicht wirklich empfehlen. Wir haben auch noch News dazu auf telltarif.de, aber das ist wirklich sehr grenzwertig. Es ist auch hauptsächlich gedacht, das sagen die Leute selbst, für Leute in Schwellenländern, in Entwicklungsländern, die eben nicht mehr Geld haben. Und da hat man eben versucht, für möglichst wenig Geld noch das Bestmögliche, was damit geht, herauszuholen. Und ja, so fühlen sich die Geräte auch an. Aber gut, was möchte ich für 80 Euro dann im Endeffekt auch erwarten? Von BlackBerry Mobile gab es keine Ankündigungen, aber die Ankündigung, dass es auf dem Mobile World Congress eine Ankündigung geben wird. Worum es dabei genau geht, konnte man noch nicht sagen. Ich tippe auf den Nachfolger des BlackBerry Motion. Also man sieht, auch BlackBerry oder BlackBerry Mobile lebt weiter. Tja, so viel dann mal von der CES aus Las Vegas. Einige Kurzeindrücke vom ersten großen Branchenevent des neuen Jahres. Herzlichen Dank fürs dabei gewesen sein. Gerne wie immer Fragen, Kritik und Anregungen per E-Mail an die Adresse podcast@helltarif.de. Und ansonsten bis demnächst. Tschüss, sagt der Markus.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf telltarif.de.